Also schlagt mit mir Jakobus 2 auf, lest es mit von der Wand. Wir sind im zweiten Kapitel, in anderen Predigtreihen hat es länger gedauert, bis wir ins zweite Kapitel kamen. Aber diesmal geht es ein bisschen zügiger. Wir wollen uns die ersten 13 Verse dieses Kapitels anschauen und ich möchte sie jetzt gerne vorlesen. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberen Gewand herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt, und sprecht, setzt du dich bequem hierher, und sprecht zu dem Armen, stehe du dort, oder setze dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Jakobus schreibt über Themen, die Gemeinde bewegen, die Christen bewegen. Es ist nicht nur so, dass Jakobus für sich selber seine Spezialthemen auflistet, sondern er möchte Themen anfassen, die dich und mich beschäftigen. Und es ist gut, wenn wir uns Zeit nehmen, durch Bibelbücher mal durchzugehen, denn dann kommen wir auf einmal zu Themen, die würden wir vielleicht selber lieber ausklammern. Über Verhaltensweisen, wo wir sagen würden, naja, mag ich darüber reden? Und so stellt es auch mich vor eine Herausforderung, über solche Texte zu sprechen. Wir hatten im ersten Kapitel gesehen, dass Jakobus über Anfechtungen und Versuchungen schreibt. Dann hat er darüber gesprochen, dass wir nicht nur das Wort Gottes hören sollen, sondern dass wir auch Täter des Wortes Gottes sein sollen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz speziellen Thema. Und den Zungenschlag, den Jakobus drauf hat, ist ziemlich heftig. Er ist ziemlich geradeaus. Er kommt nicht mit einer Packung Blumen und spricht nicht durch die Blume dir irgendetwas zu, sondern die meisten Verben in dem Jakobusbrief sind Imperative. Also Verben in Befehlsform. Du sollst, du sollst, du sollst. Könnte man meinen, meine Güte, du bist ganz schön im Alten Testament hängen geblieben. Aber Jakobus kennt Jesus Christus, seinen Halbbruder, zu gut. Und er kennt sein Herz. Er weiß, was ihm wichtig ist. Und er weiß, wie wir leben sollten. Und er tut das nicht von oben herab. Wenn wir so Imperative bekommen, dann stehen wir ganz schnell in der Ecke und denken so, meine Güte, du forderst aber auch so viel. Was soll denn das? Jakobus ist sich, glaube ich, bewusst, dass sein Brief ein hoher Anspruch ist an uns Christen. Und deswegen leitet er fast jeden Abschnitt ein mit, meine lieben Brüder. Nicht ihr Pack, Pöbel, sondern Brüder. Er baut eine Beziehung auf, eine Verbindung, eine familiäre Bindung und macht sich sozusagen eins. Er stellt sich nicht über die Leute, sondern sagt, ey, meine Brüder, wir sind auf einer Ebene und die Schwestern sind Auch gemeint, auch wenn es hier nicht explizit steht, aber in der griechischen Antike war das gang und gäbe, dass mit dem Wort Brüder auch die Schwestern oder die Anwesenden gemeint wurden. Und auch diesen Abschnitt leitet er ein: Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder. Ich glaube, gewisse Verhaltensweisen in Gemeinden sind mehr akzeptiert als andere, beziehungsweise mehr verwerflich als andere. Wenn jemand zum Beispiel betrunken ist, dann musst du nicht so lange überlegen. Du brauchst nur Augen und Ohren, um zu sehen und zu hören, dass jemand betrunken ist und dass er ein Verhalten an den Tag legt, was aus der Sicht Gottes verwerflich ist, wovon diese Person abkehren soll und Gottes Wege gehen soll. Weil Gott sagt, wer auf diesem Weg rumläuft, der wird nichts Gutes sehen. Auch ein faules Mundwerk ist ziemlich offensichtlich eine falsche, eine schlechte, eine sündige Verhaltensweise. Und da brauchst du auch nicht lange für. Denn die schlechten Worte, die aus unserem Herzen kommen, wie Jesus sagt, die sind ganz schnell über die Lippen gebracht und wir hören's, wir wissen, okay, der hat ganz schön noch zu arbeiten an sich. Oder vielleicht ich selber. Aber es gibt dagegen, gegen diese offensichtlichen Fehlverhalten, gibt es auch eine Reihe an Dingen in unserem Leben, die eher verdeckter Natur sind. Versteckte, sündige Verhaltensweisen, die wir nicht sofort aufs Programm bringen, über die wir nicht so schnell tratschen. Hast du den in der Gemeinde gesehen? Ja, über den Trinker können wir schnell urteilen. Über den, der schlecht redet, mit vielen Fluchwörtern umgeht, da können wir schnell urteilen. Über den Ehebrecher können wir auch sehr schnell urteilen. Aber wenige kommen zu Seelsorgern oder Pastoren mit der Bitte, die ungefähr so geht: Pastor, Seelsorger, ich empfinde heimlich Verachtung gegenüber Personen, denen ich weniger Wert zuschreibe. Habe ich selten erlebt, dass jemand so zu mir kommt. Ich verspüre Verachtung gegen eine Personengruppe, die aus meiner Sicht weniger Wert hat als ich. Es ist mir nicht unwichtig, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, deren Herkunft, deren soziale Rangordnung, deren Kleidungsstil, deren Sprache, deren Bildung, deren wirtschaftlicher Status irgendwie eine Rolle spielt. Das ist mir nicht unwichtig. Das ist mir ziemlich wichtig. Achtet einfach mal darauf, was nach dieser frommen Versammlung hier passiert. Achtet mal darauf. Mit wem sitzt ihr zusammen? Mit wem redet ihr? Wem geht ihr aus dem Weg? Das hat natürlich teilweise einfach auch Gründe aufgrund von Sympathie. Und das ist auch in Ordnung. Nicht jeder muss mein bester Freund sein. Aber ihr kennt das sicherlich, wenn man in so einem kleinen Raum ist wie hier. Auf einmal kommt da eine Person auf mich zu, wo ich denke so, ich gehe noch mal lieber hier diese Reihe durch, ja? Das ist für mich angenehmer, bevor diese Person mich anspricht und ich mit dieser Person Zeit verbringe. Und das ist eine Neigung in unserem Herzen, eine sündhafte Neigung, Menschen zu verachten, letztendlich zu diskriminieren aufgrund von Äußerlichkeiten, die uns nicht passen, die uns nicht schmecken. Wir würden diese Neigung nie oder selten so offen darlegen. Es passiert selten, dass man darüber spricht, wie gesagt. Es passiert selten, dass man zu einem Prediger geht oder zu einem Seelsorger und sagt, bitte bete für mich dafür. Es passiert eher, oh, ich habe wieder Probleme gehabt mit Streit, was offensichtlich ist, mit meinem faulen Mundwerk, mit Trunkenheit, mit Ehebruch. Bitte betet für mich. Und wir denken alle, ja, der braucht Gebet, der braucht Befreiung von Jesus Christus. Aber was ist mit den Personen, was ist mit uns, wenn wir solche Bögen hier machen? Und Menschen, die vielleicht einfach sprachlich uns nicht passen, die von der Bildung nicht dort sind, wo wir sind, die von dem Kleidungsstil nicht so sind, wie wir wollen. Und da müssen wir als Gemeinden mächtig aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Maßstäbe ansetzen, die die Bibel nicht kennt. In einigen Gemeinden bist du ein guter Christ, wenn du nicht so wie ich mit einer Jeans hier, ja, sondern es muss eine Tuchhose sein und eine Krawatte. Dann gibt's aber andere Gemeinden, die sagen, wenn du eine Krawatte trägst, dann zeigst du das Symbol, was in die Hölle weist. Ja, ihr lacht. Das gibt's tatsächlich. Wie kann es sein, dass du mit deinen alltäglichen Klamotten herkommst? Meine Familie kommt aus Russland und da hat man gesagt, zum Gottesdienst trägt man die schönsten Kleider. Wer kennt das noch? So die ältere Riege. Ja, ganz genau. Das Beste, was du hast. Hey, und das hat auch seinen Stellenwert. Und das ist auch okay. Ja? Ich stehe hier auch nicht mit meiner Adidas-Jogginghose, ja? Das mache ich auch nicht, weil ich finde es angemessen, ja? Aber wenn jemand kommt und sagt, weißt du, irgendwie, wenn ich jetzt hier mit Smoking ankomme, dann bin ich nicht echt, das bin nicht ich. Was passiert da mit uns? Oder was passiert mit dir, wenn du der Jogginghosenträger bist und Menschen siehst, die eine Krawatte tragen? Was denkst du dann über diese Person? Und um diese Dinge geht es, um diese Rangordnungen, die wir unter uns selber setzen und wo Jakobus sagt, ey, das soll nicht sein. Es soll deswegen nicht sein, weil Jakobus sagt, die Auswirkungen dieser Verhaltensweise, dieser Neigung in unserem Herzen haben massive Folgen. Und er sagt zum Beispiel, er spricht ein Urteil in Vers 4, in Vers 6 und in Vers 9. In Vers 4 sagt er, die Person, die sich so leiten lässt von diesen Gedanken, hat böse Gedanken, verdorbene Gedanken. Vers 6 geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, ihr, die ihr sowas tut, ihr habt den Armen verachtet. Wörtlich, ihr habt ihn entehrt. Und in Vers 9, die Spitze, ihr begeht Sünde. Ihr habt böse Gedanken, ihr verachtet Menschen und ihr begeht Sünde. Es ist ziemlich spannend, wie Jakobus das hier aufbaut. Zuerst sagt er etwas, wie du mit dem Armen umgehst, mit dem, der in deiner Sicht weniger wert ist, der eine Rangordnung unter dir ist, mit dem du nichts zu schaffen haben möchtest. Du hast böse Gedanken über ihn. Okay, du verachtest ihn. Das ist eine Sache zwischen euch. Und Jakobus sagt, das ist nicht nur eine Sache zwischen euch, sondern ihr begeht Sünde. Sünde ist keine weltliche, menschliche Kategorie. Sünde ist eine göttliche Kategorie. Wir können von Schuld sprechen, aber über Sünde? Also ich habe selten gehört, wenn sogar vielleicht nie, dass jemand verknackt wurde, weil er gesündigt hat. Diese Kategorie bringt ein Richter nicht. Du hast gesündigt. Wir sprechen von Verkehrssündern, aber eher im allgemeinen Sinne, im sprichwörtlichen Sinne. Aber Sünde ist eine Kategorie, die Gott kennt, die Bibel kennt. Und wo wir beschreiben, wie jemand auf einmal zu Gott steht. Wir können uns untereinander schuldig machen, aber Gott sagt, wenn wir uns untereinander schuldig machen, dann sündigen wir gegen Gott. Auf einmal diese göttliche Kategorie. Warum hebt Paulus diese Situation, die zwischenmenschlich passiert, auf das Podest und sagt, hey, das hat nicht nur etwas mit euch zu tun, dass du sagst, ey, ich bin schicker oder sonst was. Ich möchte lieber den, der mit dem goldenen Ring unterwegs ist, mit dem möchte ich Zeit verbringen. Warum bringt er diese göttliche Kategorie? Ich glaube erstens, weil wir uns mit so einer Verhaltensweise verbrüdern, solidarisieren mit dem Satan höchstpersönlich. Warum sage ich das? Es heißt, wenn wir uns von diesem Gedanken bestimmen lassen, dann haben wir böse Gedanken. Dieses Wort, böse Gedanken, wird in den Evangelien für den Satan in Person gebraucht. Der Böse. Der Feind Gottes wird so beschrieben. Aber es geht noch weiter. Ich finde es phänomenal. Ich finde es richtig krass, dass in Vers 6 es heißt, wie ich eben gerade gelesen habe. Ihr habt den Armen verachtet, ihr habt ihn entehrt, ihr raubt den Menschen die Ehre, ihr verschmäht sie, ihr verhöhnt sie. Das musst du dir mal überlegen, dass eine Person, die aus deiner Sicht absolut Unterschicht ist, die mit dreckigen Kleidern kommt und die kommt ran und wenn du sie verachtest, dann sagt Gott, du raubst ihm Ehre. Wie kann ich dieser Person Ehre rauben? Schau sie dir doch an, Gott. Was ist denn da Ehrwürdiges? Wo ist hier Achtung in dieser Person zu finden? Gott, hast du keine Augen im Kopf? Schau sie dir doch an. Kannst du nicht wirklich verlangen, dass ich mit dieser Person genauso umgehe, wie mit einer Person, die reinkommt und vor Ehre strotzt? Ja, mit dieser Person möchte ich mich sehen lassen. Diese Person hat Ehre. Aber was beraube ich ihm Ehre? Der hat doch gar keine. Jakobus sagt, die Person hat Ehre. Und wir verbrüdern uns auch, indem wir, also wir verbrüdern uns mit dem Satan, wenn wir Menschen entehren, weil die Form der Unterdrückung, wie es hier heißt, wird in der Apostelgeschichte wiederum für den Satan gebraucht. Es heißt, Gott hatte Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Gott war mit ihm und so zog er umher, tat den Menschen Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Die der Teufel unterdrückt. Und Jakobus sagt, ey, ihr seid dann genauso wie die Reichen, die euch unterdrücken. Und das macht ihr genau das Gleiche mit dem, wenn ihr ihm die Ehre klaut, dann unterdrückt ihr ihn. Und das macht Satan. Satan unterdrückt Menschen. Satan raubt die Ehre von Menschen und zeigt ihnen, dass sie nichts wert sind, dass sie wertlos sind in den Augen deiner Mitmenschen und auch in den Augen Gottes. Du bist wertlos, du verdienst es nicht, den Namen Gottes zu tragen. Jesus kommt, um von dieser Unterdrückungsmacht zu befreien. Wir sollten uns nicht in das Spiel Satans wieder hineinlassen und Menschen wieder unterdrücken und ihnen die Ehre nehmen, die ihnen zusteht. Warum steht ihnen Ehre zu? Sie sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Selbst wenn sie in Lumpen kommen, sind das Geschöpfe Gottes. Und Gott gibt uns nicht das Recht, sie zu traktieren und uns über sie zu stellen. Jakobus fordert uns auf, zu diesen Menschen zu gehen. Das ist herausfordernd. Wenn wir aufgrund unserer eigenen Vorlieben unter uns einen Unterschied machen, greifen wir damit den Charakter Gottes an. Dann greifen wir sein persönliches Wesen an, wir greifen Gott selbst an. Denn es heißt immer wieder im Neuen Testament, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Petrus sagt an einer Stelle, jetzt begreife ich, wie wahr es ist, dass Gott nicht bestimmte Menschen anderen vorzieht. Er nimmt aus jedem Volk alle an, die in Ehrfurcht vor ihm leben und seinen Willen tun. Er nimmt alle an, die in Ehrfurcht vor ihm leben und seinen Willen tun. Das bedeutet, wenn hier jemand herkommt und auf der Suche ist, Gottes Willen zu tun und ihn zu lieben und ihn zu ehren, dann habe ich kein Recht, um ihn einen Bogen zu machen. Er ist mein Bruder, er ist meine Schwester. Er ist mein Bruder, sie ist meine Schwester. Also wenn ihr mit euch gerne brüstet mit Menschen, die gut reden, dann kommt nicht zu mir. Jakobus gebraucht ein sehr bekanntes Bild in Vers 2 und 3. Ich lese diese Verse noch einmal vor. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt und sprecht, setze du dich bequem hier und sprech zu dem Armen, stehe du dort und setze dich unten an meinen Fußschemel. Viele haben in der Vergangenheit diesen Text gelesen und ein bisschen missverstanden. Jakobus möchte nicht sagen, dass reiche Menschen, die mit Ehre und Würde schon an sich kommen in den Gottesdienst, dass reiche Menschen an sich verkehrt sind, dass Reichtum etwas Verwerfliches ist, dass Reiche sich disqualifizieren vom Reich Gottes, dass das Reich Gottes nur für Arme da wäre. Wenn du reich bist, bist du Sünde. Dieser Text wurde zuweilen so verstanden, dass Jakobus sich abgrenzen möchte von denen, die gut betucht sind und den Fokus legen möchte auf die Armen, dass das die wichtigen Personen sind. Wenn das so wäre, dann hätten wir alle ein Problem. Denn Deutschland ist im weltweiten Vergleich eines der reichsten Länder. Und dann hätten wir alle ein Problem. Auch wenn wir unter uns nochmal Unterschiede feststellen können. Aber weltweit gesehen müssten wir sagen, alles klar, dann sind wir raus. Aber das ist nicht das, was Jakobus sagen möchte. Er sagt im Prinzip, du sollst den Armen nicht verachten, wenn der Reiche kommt. Und du sollst genauso wenig, wie du den Armen nicht verachten sollst, sollst du auch den Reichen nicht verachten. Denn es gibt so manche Gemeinden, wenn da wirklich jemand mal mit seinem Audi vorfährt und reinkommt, dann hat er schon gleich ein Urteil. Du bist reich, bitte geh raus. Denn Jakobus sagt uns, nee, Jakobus möchte dazu erstmal gar nichts sagen. Er sagt nichts über Reichtum. Wenn du mit einem prächtigen Gewand und mit einem goldenen Ring kommst, ja, also könnte man sagen, ich habe einen Sack und einen goldenen Ring, ich bin draußen. Das ist nicht das, was Jakobus sagen möchte. Jakobus möchte auch nicht sagen, Armut ist ein Zustand, der erstrebenswert ist. Als wenn Armut schon ein Verdienst vor Gott darstellen würde an sich. Worauf sich auch einige Menschen berufen und stolz sind auf ihre Armut und zeigen, wie selbstlos sie sind. Sagen, guck mal, wie arm ich bin, wie bedürftig und ich kann von allem loslassen. Und ich bin nicht so wie der Reiche. Ich brauche nicht diese fremden Güter. Ich komme einfach in meinen Lumpen und bin damit zufrieden. Meine Lieben, das ist genauso stolz und verwerflich wie der Reiche, der sagt, und ich protze damit. Weil der Arme sich damit in etwas hineinmanövriert, wo er sagt, diese Verhaltensweise wird vor Gott irgendwie besonders dastehen. Ja, Gott hat die Armen erwählt und die Armen werden auch immer wieder erwähnt in der Bibel. In dem Psalm heißt zum Beispiel, der Herr spricht, die Schwachen werden misshandelt und die Armen können nur noch seufzen. Darum werde ich mich jetzt erheben und denen Rettung bringen, die sich danach sehnen. Es geht immer um die Armen und Unterdrückten. Da hat Gott einen gewaltigen Fokus. Aber es geht ihnen nicht da um die Armen, die stolz auf ihre Armut sind und darin schwelgen und sagen, guck mal, wie arm und zerbrechlich ich bin. Wie fromm ich bin. Nein, es heißt in dem Text, die sich danach sehnen, wird er retten. Aber wenn ein Armer sich nicht danach sehnt, sondern darin schwelgt und sagt, wow, schau mich an. Jakobus möchte uns nicht so sehr etwas sagen, also nicht so sehr verwerfe den Reichen und glorifiziere den Armen. Darum geht es nicht. Es geht ihm einfach nur darum, mach keinen Unterschied. Mir ist letztendlich egal, mit welchem Kleidungsstil ihr auftaucht. Mit welcher sozialen Rangordnung ihr kommt. Verwirf nicht den einen und auch nicht den anderen. Nimm beide an. Denn es geht einfach nur darum, deswegen wird auch im Vers 5 gesagt, hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen aus der Welt, reich im Glauben und Erben des Reichs zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Und auch ein Reicher kann Gott lieben. Und wenn er wirklich Gott liebt, wird auch mit seinem Reichtum auch richtig umgehen. Aber das Reich Gottes braucht auch reiche Menschen. Wenn jeder ein armer Schlucker ist, dann können wir auch den Armen nicht helfen, die wirklich bedürftig sind und sich nach Rettung sehnen. Jakobus sensibilisiert uns nicht für das Problem der Reichen und auch nicht das Problem der Armen. Jakobus geht es vorrangig darum, wie es in unserem Herzen ausschaut. Es geht ihm nicht um ein Urteil, um diese zwei Personengruppen. Er sagt, sensibilisiere dich, dass dein Herz von allein diese Unterschiede unter euch hervorbringt. Denn wir sind alle auf der Suche nach einem möglichen Vorteil für uns. Denn das ist es letztendlich, was uns antreibt. Jemand hat einmal gesagt, wahre Größe wird daran gemessen, inwieweit du hingebungsvoll und opferbereit einer Person hilfst, die nicht in der Lage ist, dir deine Hilfe in irgendeiner Weise zu vergelten. Noch einmal, wahre Größe wird daran gemessen, inwieweit du hingebungsvoll und opferbereit einer Person hilfst, die nicht in der Lage ist, dir deine Hilfe in irgendeiner Weise zu vergelten. Es zeugt nicht von großer Größe, wenn ich zu jemandem gehe und ihm helfe und eigentlich mir schon ausmache, diese Person wird mir auch irgendwo helfen und ich weiß schon ganz genau, wo sie mir helfen kann. Und jetzt tue ich mal auf hilfsbedürftig. Oder auf hilfsbereit, sorry. Guck mal, wie opferbereit ich bin. Aber du wirst mich an Stellen bringen, ich habe noch ein Gut bei dir. Und deswegen helfe ich dir. Nein, es geht darum, wer wirklich groß ist, geht zu den Menschen, wo du weißt, da kriege ich nichts zurück. Vielleicht kriege ich noch nicht mal einen Danke für das, was ich tue. Das ist wahre Größe. Aber es steckt in uns allen, zu den Menschen aufzusehen, von denen wir uns etwas erhoffen und die Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir lechzen geradezu danach, von diesen Menschen Anerkennung zu bekommen. Als ich hier ein Teenie war, gab es eine Fernsehsendung, ich sage jetzt nicht welche, das wäre mir peinlich. Da gab es eine Fernsehserie mit, das war so eine Reality-Soap. Und da gab es dann so auf einmal Schauspieler, die ganz bekannt wurden. Ja, und die sind dann durch die Städte gezogen und haben so Autogrammstunden gegeben. Und da war eine Person in aller Munde. Und auf dem Schulhof haben alle über diese Person gesprochen. Und dann kamen die in unser kleines Städtchen, ja. Und ich bin mit meinem Cousin dann dahin. Ich wusste, wo er seine Autogramme dann da gibt. Und ich wollte da unbedingt hin. Ich wollte den unbedingt sehen. Das ist ja jetzt auch erstmal nichts Falsches, ja. Aber ich habe geguckt und ich habe gemerkt, oh, da sind so viele Teens, ja. Ich komme da gar nicht ran. Hab einfach nur von Weitem versucht, ihn mal zu sehen und sein Gesicht zu sehen. Und dann habe ich gemerkt, er steht auf und wird jetzt gleich gehen. Und ich wusste, die Security steht auf der anderen Seite des Gebäudes und wird ihn gleich sozusagen dahin führen. Da stand niemand, dachte ich, mein Moment. Ich bin hin. Und dann ist er an mir vorbeigegangen. Und ich habe meine Hand ausgestreckt. Und ich habe ihn, ich weiß noch, als wenn es gestern wäre, habe ihn hier angefasst. Nur für einen Augenblick. Und dann war der Moment schon vorbei. Warum um alles in der Welt gehe ich zu so einem Typen und bin froh danach, dass ich ihn hier angefasst habe? Hab's jedem erzählt. Ich habe ihn sogar berührt. Ja, die anderen haben nur eine Unterschrift bekommen, aber ich habe seine Hüfte gestreichelt. Das ist so eine Faszination in uns, dass wir da etwas empfangen wollen. Ich möchte ja nicht nur ihn anfassen, sondern ich möchte, dass ich seine Aufmerksamkeit bekomme, dass er mich anschaut und mich aus dem Staub erhebt und ich auf Augenhöhe auf einmal bin und denke, ja, ich bin am Ziel. Wie oft habe ich das erlebt auf Konferenzen? Viel, viel mehr Personen als hier. 500 bis 1000 Leute. Und dann ist ein Prediger viel, viel vollmächtiger, als ich es jemals sein werde. Predigt mit einem Schwung und mit einem Elan. Der Heilige Geist weht. Bam! Alle sind begeistert, sind Gott nahe gekommen. Gottesdienst ist vorbei oder die Predigt ist zu Ende. Was passiert dann auf einmal mit der Glorifizierung Jesu? Auf einmal ganz schnell zu Ende. Auf einmal stehen dann um diesen tollen Prediger so viele Menschen. Das habe ich ganz speziell bei einer Konferenz mal erlebt. Wirklich ein Star-Prediger, auch mein Vorbild. Ich sage jetzt nicht, wer. Ich habe gesehen, da waren sehr viele junge Leute in meinem Alter, wie sie alle um ihn standen und dann Fotos mit ihm machen wollten und unbedingt ihre Geschichte dieser Person erzählen, die morgen schon wieder aus dem Leben verschwindet und keinen Einfluss hat. Aber dieses Sehnen danach, bitte hör mir zu. Ich brauche deine Anerkennung. Ich brauche von dir Akzeptanz. Ich brauche von dir Würde. Ich brauche von dir Ehre. Ich brauche Achtung. Ich brauche dieses Ansehen. Du hast das, was mir fehlt. Und ich hatte auch kurz überlegt, gehe ich dahin? Und als ich dieses Schauspiel von außen gesehen habe, dachte ich, Moment mal, das machst du nicht. Ich setze mich jetzt mit Menschen zusammen, die mir jetzt auf den ersten Blick nichts geben können. Und habe mit denen echte Gemeinschaft. Aber die Versuchung war da. Wir machen das so, weil wir hoffen, dass diese Personen, die über uns stehen, uns den Ruhm, die Anerkennung geben können, das sicherstellen, wo wir Mangel haben. Aber das ist nur ein Grund. Der zweite Grund, und das ist auch mein letzter Punkt, Jakobus sagte letztendlich, ist das Problem. Es ist erstmal nicht schlimm, dass ihr weiter hoch wollt, die nächste Leiter erklimmen. Das Problem ist, dass ihr Unglaube habt. Denn wie beginnt Jakobus seinen Text? Er steigt nicht sofort ein, er sagt nicht, Leute, habt kein Ansehen der Person, sondern meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Das ist eine Wendung, die so im Neuen Testament ziemlich einmalig ist. Jesus Christus als unseren Herrn zu bezeichnen, ist etwas Gängiges. Aber es gibt nur einmal diese Formulierung, dass Jesus Christus der Herr der Herrlichkeit ist. Man kann auch übersetzen, der verherrlichte Jesus Christus. Habt Glauben an diesen verherrlichten Jesus Christus. Warum kommt das gerade hier? Sagt, lieber Christ, warte mal kurz einen Augenblick. Ist dir bewusst, an wen du glaubst? Ist dir bewusst, wem du dein Vertrauen geschenkt hast? Ehe du jetzt zu dieser Person gehst, wo du denkst, da ist viel Ehre zu bekommen, viel Achtung zu bekommen, bist du dir bewusst, wer dein Herr und Meister ist? Und er sagt, es ist Jesus Christus, der Verherrlichte. Es ist der Herr der Herren. Und in Anbetracht dieser Realität, dass Jesus Christus der ist, der die maximale Ehre geben kann, der Größte der Großen ist, der König der Könige ist und er lebt in dir. Willst du jetzt wirklich dieses Spiel anfangen und Ehre, Ruhm, Würde und Anerkennung, Achtung bei Menschen zu suchen? Was sollen dir diese Menschen geben, was du in Christus nicht haben könntest? Und deswegen beginnt er so, Brüder, nicht gleich die Ermahnung, denkt erst mal, wer euer Jesus überhaupt ist. Und wenn ihr das begreift, wenn diese Wahrheit zur Realität in eurem Herzen wird, dann werdet ihr auch diese Aufforderung, diese dringliche Aufforderung auch verstehen, nachvollziehen können und ihr werdet es auch lassen können. Aber in dem Augenblick, in dem wir Menschen, die aus irgendeiner Sicht uns irgendwie nach oben bringen könnten, indem wir das tun, stellen wir sie an die Stelle, die Jesus gehört. Du äußerst damit, dass die Person dir etwas geben kann, was dir der Verherrlichte nicht geben kann. Aber wenn Jesus mir Akzeptanz, Anerkennung, Ehre, Würde, Ansehen, Achtung gibt, warum bin ich so hungrig danach, diese Dinge in anderen Menschen zu finden? Jesus weiß, dass wir das brauchen. Jesus kennt unsere Gefühle, dass wir uns oft als wertlos erachten, dass wir oft schlecht von uns denken, dass wir uns immer in den Vergleich stellen. Und er weiß das. Und weil Gott das weiß, hat er Folgendes gemacht. Gott ist selber Mensch geworden, ist runtergekommen auf unsere Ebene, um uns das zu geben, um unsere Ehre wiederherzustellen. Nicht um uns zu entehren, sondern das wieder zu reparieren, was kaputt gegangen ist. um dir die Stellung zu geben in Jesus Christus, die du brauchst, damit du einen Frieden im Herzen hast, damit du nicht abhängig bist von diesen Vergleichen um dich herum, auch wir untereinander. Deswegen ist Jesus gekommen, damit wir genauso imstande sind wie Jesus, mit der gleichen Opferbereitschaft, mit der gleichen Hingabe, denen zu helfen, die nicht in der Lage sind, irgendetwas zu vergelten. Und das hat Jesus getan. Er wusste, wir können ihm nichts geben und hat trotzdem diesen Dienst getan. Wenn wir den Verachteten verachten und Achtung bei den Geachteten suchen, wird letztendlich Jesus an Einfluss in unserem Leben verlieren. Und wenn wir dieses Prinzip von Jakobus nicht erkennen, als Gemeinde, dann wird sich Jesus auch aus unserer Gemeinde verabschieden. Und darum sagt Jakobus, so soll es nicht sein. Leute, ihr habt den verherrlichten Jesus Christus als Herrn. Lasst uns, wenn wir heute Abend mal feiern, das mit dieser Perspektive auch tun. Dass wir dort umkehren, wo wir Unterschiede gemacht haben und uns darauf besinnen, dass Jesus Christus, der wirklich Ehre geben kann, runtergekommen ist zu uns, keinen Unterschied gemacht hat, sondern uns alle annehmen möchte und uns auch in die Lage versetzt, das Gleiche zu tun, was er getan hat. Amen.